Guck mal, ich habe aus meinen ganzen Podcasten gelernt, dass das nicht so macht, sondern dass man reinbeißen kann.
Das sind jetzt schon diese typischen Gespräche, die man erst führen sollte, wenn das Interview schon in das Diktiergerät
ist. Ja, genau. Ich habe mich auch nicht so viel vorbereitet, weil ich habe nur kurz drüber geguckt, weil ich dachte, vielleicht ist es cool, das einfach so zu erzählen.
Ja, es ist, glaube ich, auch.
Ohne vorher.
Sollte auch gar nicht so, war gar nicht so gedacht.
Ja.
Genau.
Aber du kannst ja zur Not alles rausschneiden.
Genau, ich kann zur Not alles rausschneiden und ich habe ganz fies, ich habe auch schon angefangen aufzunehmen. Gerade eben.
Nee, ich habe Stopp
schon
gedrückt.
Auf Sendung. Du hast Stopp gedrückt, aber ich habe. Ah, also, das ist gut, aber ich habe gerade wieder auf Aufnahme gedrückt.
Also kannst du so zusammenschneiden, dass es dann klingt wie.
Ja, kann ich alles
qualitative
machen.
Qualitative Zahlforschung.
Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Ja.
Hallo Melanie. Wir haben dich eingeladen in unser Seminar als Expertin für qualitative Interviews. Du machst sonst immer ganz tolle Interviewschulungen, das weiß ich, das wissen aber die Teilnehmenden nicht, weil das Corona-bedingt dieses Jahr nicht so richtig möglich war. Vielleicht kannst du ja erstmal sagen, ja, wer du so bist, was du machst und warum du dich überhaupt mit qualitativen Interviews auskennst.
Ja, hallo André. Also ich kenne mich damit aus, weil ich das zum einen in meinem Studium gelernt habe und eigentlich seit dem Bachelor verschiedene qualitative Interviews geführt habe und jetzt insbesondere im Rahmen meiner Dissertation 25, 26 biografische Interviews mit Frauen aus dem ländlichen Raum geführt habe und auch in verschiedenen Projekten auch verschiedene Interviewformate, Experteninterviews und episodische Interviews, biografische Interviews, also häufig narrative Interviews geführt habe.
Was machst du da in deinem Dissertationsprojekt? Also warum sind da qualitative Interviews besonders geeignet für deine Fragestellung?
Also in dem Projekt geht es darum, sich das Bleiben im ländlichen Raum genauer anzugucken. Und da geht es mir darum, es gibt so bestimmte biografische Gelegenheiten, auch aus dem also in den urbanen Raum zu ziehen, umzuziehen. Das kann so zur Ausbildung sein, das kann sein, wenn man mit einem Partner, Partnerin zusammenzieht oder aufgrund beruflicher Änderungen. Und ich frage mich so über den Lebenslauf hinweg, wie sich diese Situation dann, genau diese biografischen Gelegenheiten, entwickelt haben. Das halt eben nicht umgezogen wird, sondern eben im ländlichen Raum geblieben wird. Und deswegen finde ich es ganz interessant, auch so eine so die Sozialisation mitzubekommen. Wie sind sie aufgewachsen? Wie ist so eins nach dem anderen gekommen? Wie sind auch Entscheidungen bisher getroffen worden? Und deswegen sind für mich so biografische Interviews, wo so die Interviewten so ihre eigenen Deutungen, so den Sinn ihrer Entscheidungen selbsterklärend mir mitteilen, total wichtig. So von Anfang an, also ich finde es auch total interessant, ab wann beispielsweise für sie so die Biografie beginnt und wie geht es dann weiter, was wird ausgelassen, was ist so relevant in deren Lebenslauf, in deren Biografie. Genau, deswegen biografische Interviews. Und auch, ich glaube auch, weil ich halt so sozialisiert wurde, also bei Professor Wensiski, der ist halt Experte in biografischen Interviews und auch in Bremen, wo ich studiert habe, haben wir auch vor allen Dingen mit biografischen Interviews gearbeitet. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man dann später arbeitet und wie man, also wenn man wissenschaftlich arbeitet, weiter empirisch forscht, dann hat es ganz viel damit zu tun, was hat man vorher gemacht und in was kennt man sich aus und in was fühlt man sich wohl. Und dann waren biografische Interviews so naheliegend.
Also das hat auch mit deiner Biografie zu tun.
Ja, ja. Hast du das auch, dass du so eine Tendenz zu Quali oder Quanti hast, aufgrund deiner Ausbildung?
Ja, ich habe vor allem eine Tendenz zu Mixed Methods aufgrund meiner Ausbildung. Da könnte ich jetzt Peter Berger anführen als... oh nein, es klopft.
Ich komme ein bisschen später an.
Aber ja? 39?
Ja, ja. Gut.
So was Blödes. Siehst du? Jetzt hätte ich einen Zettel ranmachen müssen. Dann habe ich gedacht, so früh ist noch keiner in der Uni. Und dann klopft es doch. Genau, ja, nee, also genau, also meine Tendenz zu Mixed Methods oder meine Vorliebe, weshalb ich mich eigentlich nicht gerne festlege auf Quali oder Quanti, liegt daran, dass ich einen Chef hatte, mit dem ich angefangen habe hier zu arbeiten, der immer sehr integrativ wirksam war und der gesagt hat, es gibt nicht die richtige Methode, es gibt nur Fragestellungen und denen folgend muss man dann sich eine Methode aussuchen, die dazu passt.
Ja.
Spannend, du hast hier in Rostock studiert und da mit Professor Wenzinski zu tun gehabt?
Ja, genau, Bildungswissenschaft mit Herrn Wenzinski und vorher Bildungswissenschaften in Bremen, in dem aber im Studium überhaupt, da ging es überhaupt nicht um empirische Sozialforschung, ich wollte mal Grundschullehrerin werden, aber bin halt in einem Projekt gerutscht, in dem meine Eltern interviewt hat und die Lehrerinnen und Lehrer und war fortan eher bei den Soziologinnen und Gesundheitswissenschaftlern unterwegs, indem es eben darum ging, wie man forscht, also wie man eben gut empirisch arbeitet. Ja.
Mhm.
Und hier ist ja Bildungswissenschaft, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, eher so ein forschungsorientierter Studiengang. Und dann bin ich nicht mehr Grundschullehrerin geworden.
Weil der Studiengang so gut ist, könntest du den weiterempfehlen? War das?
Also das hat ganz viel auch mit Eigeninitiative zu tun gehabt. Also ob man sich dafür interessiert und schon weiß, was man machen möchte, ob ich den empfehlen kann, weiß ich nicht. Da gab es Seminare, in denen ich überhaupt nichts gemacht habe, in denen ich überhaupt nicht hingegangen bin. Und Seminare, die für mich total gut waren und total, also auch so eine Schlüssel, so Schlüsselseminare waren, die mich so total geprägt haben im darüber nachdenken über bestimmte Phänomene. Aber ich es jetzt gut finde. Also ich habe mich auch in Berlin beworben damals an der FU und kenne da jetzt jemanden, der das dort studiert hat und das klang auch sehr interessant. Hm. Ich weiß nicht, ich möchte mich nicht festlegen.
Ja. Dann kommen wir mal ein bisschen zu den Interviews an sich und wie du so arbeitest, was du so machst.
Ja.
Da war so eine erste Frage, oder worüber wir jetzt immer viel natürlich im Seminar gesprochen haben, die Interviewvorbereitung. Also was muss ich alles tun, bevor ich bei mir das Haus verlasse und zum Interviewpartner oder zur Interviewpartnerin gehe?
Ja.
Wie bereitest du dich auf so ein Interview vor? Was machst du alles im Vorhinein?
Also in der Regel ist es so, das ist echt schon, dass ich im Tag vorher mir alle Sachen ausdrucke, mir alles zurechtlege in so einer Mappe. Und es gibt ja auch diese Checkliste, die habt ihr wahrscheinlich auch, ne?
So, mhm, ja.
Und da kontrolliere, ob die Akkus geladen sind, ob ich tatsächlich alles dabei habe. Ich gucke mir nochmal im Internet an, wo ich hin muss. Und ich habe mir vorher schreibe ich mir immer genau auf, wie der bisherige Kontakt lief. Also ich habe so eine Excel-Tabelle. Mhm. Wie habe ich die kontaktiert mit Mail oder Telefon? Und auch mir eigentlich genau, wenn ich mich noch dran erinnere, genau aufschreibe, was wir wie wann, also was gesagt haben. Und mir das nochmal genau durchlese und mir überlege dann, auf was ich mich einstelle und auch nochmal überlege, wie so die letzten Interviews gelaufen sind, also im Sinne dieses theoretical sample, was interessiert mich jetzt, was könnten noch spannende Punkte sein, was habe ich bisher noch nicht so ausführlich besprochen. Und dann nehme ich mir meistens auch den ganzen Tag Zeit dafür, also weil in der Regel meine Interviews sind so zwischen einer und, ich glaube, das längste waren mal 5 Stunden lang. Und das nimmt meistens den ganzen Tag mit Nachbereitung, also nimmt es so in Anspruch. Und dann gucke ich, wo ich hin muss. Und dann schreibe ich, also ich habe das jetzt bisher auch so gemacht, dass ich einen Tag vorher den auch immer noch eine SMS geschrieben habe oder eine E-Mail, wie wir kommuniziert haben. So, hallo Frau Müller, ich wollte nur mal freundlich daran erinnern, morgen bin ich dann da. Tschüss.
Ja.
Und das mache ich auch, bevor ich losfahre. Also meine Interviews sind ja immer im ländlichen Raum und manchmal fahre ich halt 1,5 Stunden oder auch 2 Stunden und manchmal habe ich auch 1 Stunde vorher keinen Empfang oder so und dann schreibe ich nochmal eine SMS, hallo, ich fahre jetzt los, ich bin in circa 2 Stunden da.
Mhm.
Und es ist gar nicht so selten, dass ich dann eine Absage bekomme. Also deswegen, mache ich das eigentlich immer, dass ich vorher die nochmal kontaktiere und dann packe ich alle Sachen und packe mir auf jeden Fall auch immer noch für mich selbst was zu trinken ein und was zu essen, weil man danach, wenn ich dann wieder ins Auto steige, Also man ist halt 2-3 Stunden ziemlich sehr konzentriert und danach habe ich zum Beispiel immer total Hunger. Dann steige ich ins Auto und trinke erstmal so einen halben Liter oder esse erstmal ein paar Nüsse oder sowas, um wieder ein bisschen klar zu kommen. Das sind so die Formen, ja.
Ja. Diese Notizen, die du dir machst aus den Telefonaten vorher mit den InterviewpartnerInnen, wofür brauchst du die, warum sind die sinnvoll?
Ja. Also ich halte, darüber können wir auch lange diskutieren, dieses, wie viel Subjektivität spielt da so eine Rolle, wie objektiv muss man sein. Also ich finde ja, dass Subjektivität eigentlich was Gutes ist, wenn man damit reflektiert umgeht. Und für mich ist das wichtig, mich, wenn ich das dann analysiere, nochmal so richtig in das Interview hineinversetze oder richtig mir gut vorstellen kann, was das für eine Person war, wie die reagiert hat, wie die agiert hat, wie und auch wie ich der Gegenüber war. Also das spielt ja auch eine Rolle. Welche Haltung habe ich ihr gegenüber? Was hat das mit mir gemacht? Und deswegen schreibe ich mir das alles ganz, ganz genau auf, dass ich mir das alles genau vorstellen kann und genau darüber nachdenken kann, wie ich jetzt was mir angucke.
Also du stellst dich auf gewisse Weise dann auf die Person ein und bereitest dich vor, dass du genau weißt, okay, was erwartet mich da?
Ja, ja.
Und wenn du dann vor der Person stehst, was ist das für eine Situation? Wie fühlt sich das an?
Also ich gehe wirklich davon aus, dass die darauf Lust haben und dass die das wollen. Ich gehe mir davon aus, dass das irgendwie mündige Leute sind, die zusagen, weil sie darüber nachgedacht haben, die wissen, was auf sie zukommt. Ich habe denen ja im Vorgespräch auch schon gesagt, also es dauert 2 Stunden, sie müssen sich Zeit nehmen. Es wird alles anonymisiert, das ist irgendwie sehr wichtig. Das wird oft nachgefragt, also auch nochmal betonen, dass dieses Gespräch nicht auf sie zurückgeführt werden kann, keine Orte, keine Namen. Und wenn ich dann, war jetzt die Frage, wenn ich vor ihnen stehe, wie dann
genau,
die Situation
ist? Genau, also wenn du dann aus dem Auto aussteigst, du kommst dann bei denen an und dann dieser erste Moment.
Ja, dann bin ich maximal aufgeregt und klingel und dann geht die Tür auf und dann freuen die sich in der Regel, also wirklich. Aha. Die haben, also in der Regel haben die da Lust drauf, so ein Gespräch zu führen. Und dann ist es so, dass ich über so belanglose Sachen wirklich rede. Belanglos im Sinne von, was ist mir, also nicht jetzt Wetter oder so, sondern vielleicht so Sachen, die mir aufgefallen sind, so wie, in der Regel läuft ein Hund rum. Also im ländlichen Raum, total viele Leute haben so einen Hund auf dem Hof oder Katzen oder so, und dann sprechen wir über die Katzen oder den Hund und ich spreche das an oder ich spreche, dass der Verkehr so stockend war. Und häufig spreche ich auch über mich. Also häufig spreche ich auch davon, oh Mann, mit den Kindern war es heute anstrengend, die habe ich jetzt noch schnell in den Kindergarten gebracht, Gott sei Dank hat es jetzt geklappt und die hat zwar geweint, aber ach, jetzt bin ich doch rechtzeitig losgekommen. Und ich habe immer das Gefühl, das birgt so ein bisschen Vertrauensvorschuss, so wenn ich dann auch über mich rede. Und dann bieten die mir auch in der Regel, also eigentlich immer, Kaffee an, Tee und manchmal ist es auch so total gut vorbereitet. Also dann steht da so das schönste Geschirr und der schönste Kuchen. Und also in der Regel ist das total nett am Anfang. Ich bin immer jedes Mal aufgeregt, weil man ja überhaupt nicht weiß, wer einen da die Tür öffnet und was dann da so passiert. Also man begibt sich ja auch einfach in ein fremdes Haus. Und in eine Situation, die man jetzt nicht einfach ausgesetzt ist, aber alles drum einen herum ist ja fremd. Und man muss sich gucken, wie man da gut reagiert. Aber doch, eigentlich ist es immer ganz nett.
Ja. Du sagst, die sind dann immer ganz gut vorbereitet.
Ja.
Und die haben dann schon, also die wissen, was kommt. Und die haben den Tisch schon gedeckt und so. Wir haben auch dieses Problem, was wir so ein bisschen uns in der Diskussion vorher vorgestellt hatten, wir interviewen ja Familien. Und auch Familien unter diesen Corona-Bedingungen, die ja vielleicht immer noch laufen. Und da könnte ja sein, dass die sich zwar vorbereitet haben und sich Zeit nehmen, aber dass dann zum Beispiel ein Kind dabei ist.
Ja.
Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass irgendwie dritte Personen da sind?
Ja.
Wie geht man mit sowas um?
Mir ist das noch nicht so oft passiert, aber in einem Projekt hatten wir immer so Malvorlagen dabei und haben versucht, die Kinder dann abzulenken damit oder denen das auch dann, also auch tatsächlich erst in dem Moment gegeben. Also nicht vorher ausgeteilt, sondern wie so eine Art Überraschungseffekt. So, schau mal, was ich dir auch mitgebracht habe. Und das war immer ganz gut. Manchmal kommen in den Gesprächen Ehemänner dazu oder Ehefrauen oder andere Personen und ich finde das immer nicht so günstig. Also das ist für mich irgendwie keine so günstige Situation, weil ich das Gefühl habe, also auch wenn es sehr enge Beziehungen sind, dass die Leute nochmal viel freier sprechen und viel offener mir gegenüber sind. Und häufig kommen dann, wenn dritte Personen dazukommen, ist es häufig so, die erstmal nachfragen, wer bist du, woher kommst du, was machst du? Und dann kommt man so aus dem Gespräch raus. Mhm. Und ich finde es auch nicht günstig, wenn die so einfach daneben sitzen und zuhören. Dann irgendwie will ich die Personen immer integrieren und irgendwie frage ich die dann auch. Also es geht dann auch um die Person. Ich starte dann nicht dieses Interview nochmal neu, aber ich versuche schon, die Person so zu integrieren, weil ich gemerkt habe, dass ich da Hemmungen habe, wenn ich merke, da hört einfach jemand zu und beobachtet irgendwie die Situation. Also da fange ich an, irgendwie steif zu werden. Und deswegen versuche ich da, die Person immer irgendwie noch mit ins Gespräch zu holen.
Ja, das finde ich einen spannenden Punkt. Dieses in deinen Folien hast du so ein Dilemma aufgezeichnet zwischen Professionalität und dass man irgendwie in der Situation emotional auf die Person auch reagieren soll und empathisch sein soll und sowas. Und gerade bei so Störungen, da wird ja deine Professionalität auf gewisse Weise herausgefordert. Du musst ja irgendwie gucken, dass die Datenqualität gut bleibt.
Ja.
Und gleichzeitig bist du aber halt verunsichert und musst da drauf reagieren.
Ja.
Hast du da einen guten... Ja, oder also ja, wie gehst du damit um, dass also was da das Verhältnis zwischen den Regeln, die man in der Schule gelernt hat oder in der Uni, wie man es machen sollte und dem, wie man dann in der Situation eigentlich ist als Person, als Mensch auch?
Ja, ach, das ist total schwierig. Also das ist irgendwie, also für mich haben Störungen immer Vorrang. Also mir ist es wichtig, dass die Personen auch so, also na klar will ich ganz viel erfahren und ich will ein gutes Interview führen und ich will irgendwie gute Daten erheben und ich will eine gute Analyse machen und da sollen gute Ergebnisse rauskommen. Aber mir ist es irgendwie viel wichtiger, dass die Personen so, das klingt jetzt so radikal, aber so geschützt werden. Also zur Not führe ich dann halt noch mehrere Interviews. Also das ist es mir wert, dass die da nicht irgendwie, dass es nicht zu einer Situation kommt, in denen sie die unangenehm für die wird. Und deswegen glaube, ich gebe immer viel mehr Empathie, also ich sage immer professionelle Nähe statt professionelle Distanz. Ich finde es irgendwie, für mich ist das irgendwie wichtiger, den empathisch, persönlich ich da, also meine Rolle als Melanie Rühmling, als Privatperson, und diese Rolle als professionelle Interviewerin, das ist nicht 50-50. Ich glaube, ich bin da viel mehr Melanie Rühmling als Privatperson als Melanie Rühmling als die Doktorandin. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da, also schau mal, die erzählen dir total viel. Also die erzählen ja ihr ganzes Leben. Und das ist ja total wertvoll für meine Arbeit. Also ohne deren Erzählung könnte ich ja beruflich gar nicht fortkommen. Also ohne deren Erzählung, deren Daten so, könnte ich ja gar nicht diese Doktorarbeit schreiben. Und das ist irgendwie, finde ich, so viel wert, dass man denen auch, also, dass ich denen auch ziemlich, dass ich da eine Beziehung aufbaue. Also ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu irgendeiner Interviewerin. Nicht mehr. Aber ich bleibe da länger und ich bin denen da näher als weiter weg. Also ich, ja, es ist halt aber auch kein Fragebogen, kein so krasser Leitfragebogen, ne, in dem das geschehen kann, in dem man, glaube ich, distanzierter sein kann, sondern so ein biografisches Interview fordert ja total häufig auch intime Momente von denen. Und da bin ich auf jeden Fall näher als distanzierter.
Mhm. Jetzt hast du gerade einen Fragebogen erwähnt. Das gibt mir eine gute Brücke, um trotzdem auf den Leitfaden zurückzukommen. Damit hast du ja auch schon gearbeitet.
Ja.
Und wir haben da ja so ein paar Fragen im Forum gesammelt von den Seminarteilnehmenden. Und Heli fragt zum Beispiel, wie das mit dem Leitfaden so ist. Also sie sagt, das Leitfadeninterview gilt als Allzweckmittel in der qualitativen Forschung und muss daher eigentlich stark an die Forschungsfrage sowie die Befragten angepasst werden. Hier frage ich mich, ob es wirklich einen guten Leitfaden gibt. Vielleicht kann man nochmal auf unerlässliche Elemente in einem Leitfadeninterview eingehen. Mhm. Also ich verstehe die Frage so ein bisschen so, dieser Leitfaden, den entwickelt man nach der Forschungsfrage und dann hat man die Interviewperson, auf die der ja irgendwie angewendet werden muss. Und ja, gibt es in diesem Spannungsverhältnis wirklich den perfekten Leitfaden?
Ja, ich kann es komplett nachvollziehen, was Hedi meint und habe keine gute Antwort. Also was ein unerlässliches Element im Leitfaden. Also es ist wirklich in diesem Spannungsfeld, wie Hedi auch schon beschrieben hat, so zwischen Forschungsfrage und also was man von den Interviewpartnerinnen erfahren möchte. Deswegen fällt mir thematisch, es ist die Frage so nach, was ich immer mit abfrage. Oder was immer so im Leitfaden stehen sollte?
Ja, vielleicht.
Mhm. Also unabhängig von diesem soziodemografischen Fragebogen. Eine Frage, die immer auftaucht, habe ich nicht.
Ja.
Hast du eine, die sich so durchzieht?
Ich habe eine Frage, an die ich mich gut gewöhnt habe, mit der ich gerne einsteige. Diese Einstiegsfrage,
die ich
gerne verwende, aber.
Aber das ist ja auch
abhängig. Ich auch nicht sagen, die muss in jedem Leitfaden vorkommen, ja.
Aber das ist ja auch abhängig von der Form. Wenn du ein Expertin-Interview führst, stellst du doch die Frage nicht, oder?
Ja. Ja, das stimmt. Wie ist das mit. Ja, da hast du natürlich recht. Also auch da gibt es nicht die Universallösung.
Ja.
Und wie ist das mit nicht inhaltlichen Fragen? Also. So hast du Notizen im Leitfaden für Nachfragen, die eigentlich universell sind, egal was die Person jetzt inhaltlich gesagt hat.
Ja.
Dass du so ein paar Kniffe hast, wo du weißt, okay, wenn du die Frage stellst, dann erzähl die nochmal weiter oder so.
Also ich habe für mich diese biografischen Interviews, da gibt es ja eigentlich nur diese eine Frage.
Mhm.
Erzähl dir mal, wie alles dazu gekommen ist, wie es gekommen ist.
Mhm.
Aber ich habe für mich so Themenblöcke, die ich erfahren möchte. Also es geht beispielsweise immer um Mobilität, es geht immer um Daseinsvorsorge, es geht immer um die Rolle der Frau im ländlichen Raum, es geht immer um Partnerschaft, es geht immer um Schule, also so einen institutionellen Lebenslauf so erzählen. Genau, und es gibt ja, habt ihr das auch vermerkt, so spezielle erzählgenerierende Anfänge an Fragen. Erzählen Sie doch mal weiter, oder das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, können Sie mir das nochmal genauer erklären? Die habe ich auch immer auf meinem Zettel, den ich vor mir habe, vermerkt.
Ja.
Also habt ihr das auch so?
Wir haben es auf jeden Fall mal andiskutiert. Ob wir es auf dem Leitfaden zu stehen haben, weiß ich gerade gar nicht so genau.
Ja.
Ich persönlich habe dann immer, ich habe davon, von diesen erzählgenerierenden Nachfragen oder von diesen immanenten Nachfragen, die nicht jetzt auf ein neues Thema überleiten, ich habe da so ein paar Lieblingsfragen für mich persönlich, die, wo ich sage, die kann ich besser, also die bringe ich eher über die Lippen als andere.
Mhm.
Und die schreibe ich mir handschriftlich manchmal, bevor ich zum Interview losgehe, dann schreibe ich mir die nochmal auf meinen Leitfaden.
Aber was sind das für Fragen?
Sowas wie, erzählen Sie doch mal, wie war das für Sie? Wie haben Sie das empfunden?
Ja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, können Sie das nochmal genauer erklären? Und wie ging es dann weiter, finde ich? Also bei dem biografischen Teil, ganz wichtig, oder wenn die so Erzählungen haben von, weiß ich nicht, einer Episode, was jetzt mit dem Kind vielleicht besonders anstrengend war in der Woche.
Ja.
Und manchmal neigen die Befragten dazu, so eine Erzählung zu einem Ende zu führen und zu sagen so, naja, und dann sind wir halt irgendwann doch losgegangen.
Ja, ja, genau.
Und dann zu sagen, naja, ich würde das gerne noch weitererzählt haben. Wie ging es dann weiter? Dann sind Sie halt aus dem Haus gegangen und erzählen Sie doch.
Ja, ich finde das auch, also ich bin auch ziemlich naiv in den Interviews. Also ich frage eigentlich viel mehr nach, Also auf jeden Fall, also in Kneipengespräche oder zu Hause Kaffeekränzchengespräche, ich frage da viel mehr nach und viel mehr nach so auch so Begrifflichkeiten, die die Leute verwenden, von denen ich weiß, dass die unterschiedlich konnotiert sind oder unterschiedlich definiert sind. Da frage ich irgendwie genau viel mehr nach. Auch ganz häufig ist die Frage, was meinen Sie eigentlich mit?
Mhm.
Das sage ich zum Beispiel, frage ich total oft.
Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir oft aufschreibe. Was meinen Sie damit? Ja.
Was meinen Sie damit? Stimmt.
Mhm. Mhm. Gerade bei diesen Nachfragen merke ich oft als Interviewer, dass ich da in so einem Zwiespalt bin zwischen ich will das noch genauer erfahren und ich habe ja hier noch was vor. Also ich habe noch andere Themen, die ich erfragen will. Und ich merke vielleicht, dass die Interviewperson langsam schon unruhig wird.
Ja, ja.
Also so ein Zeitdruck, den man hat. Kennst du das auch?
Ja. Total. Also, total. Aber da muss man irgendwie, also, oder ich reagiere da irgendwie situativ und gucke, und ich lasse auch Sachen aus. Also, dann, mir ist das zum Beispiel total wichtig, dass dieser soziodemografische Fragebogen eigentlich noch mit erhoben wird und dass das mit auf dem Diktiergerät ist, wenn die den ausfüllen.
Jetzt fährt hier gerade so ein riesen Rasenmäher vor der Tür vorbei. Und Melanie sitzt auch schon in der Sonne.
Ich nutze mal die Gelegenheit, um das zu reden. Das geht gerade. Das macht mir noch mehr Krach.
Und ihr habt ja auch noch dieses Netzwerkteil. Ihr habt ja das Interview, ne? Ihr habt diesen Netzwerkteil und den Fragebogen. Also es ist auch schon vorgekommen, dass ich den Fragebogen da lasse mit einem frankierten Rückumschlag. Mhm. In der Regel dann, wenn ich weiß, die haben nur 1,5 Stunden Zeit. Dann konzentriere ich mich schon eher auf das Interview.
Okay, also sowas hast du auch in der Hinterhand, dass du so einen Umschlag schon dabei hast.
Ja, aber in der Regel wirklich nur, wenn ich weiß, dass die nur begrenzt Zeit haben. Eigentlich sprechen wir vorher ab, dass die sich viel Zeit dafür nehmen. Ja.
Okay, also da improvisierst du dann quasi und entscheidest in Abhängigkeit der Situation, was du machst. Genau, dann...
Kann ich noch eine Sache sagen zum Diktiergerät?
Ja.
Und zwar, ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, vielleicht kannst du da auch mal drüber sprechen, dass die besten Gespräche eigentlich dann entstehen, wenn das Interview vorbei ist.
Mhm.
Also dann kommen irgendwie nochmal so gute Sachen hervor. Also, und was ich eben schon sagte mit dem Datenbogen, dann fällt denen, also zum Beispiel eine Frage ist, haben Sie einen Führerschein? Und dann, wann haben Sie den eigentlich gemacht? Ach, damals musste ich nur dreimal um den Kirchturm fahren und da war ich ja da und da hatte die noch den und den und so weiter. Und dann kommen doch mal so gute Gespräche. Irgendwie habe ich das Gefühl, häufig auch wenn die Leute denken, jetzt ist das vorbei, dann müssen sie nicht mehr reagieren. Dann müssen sie nicht mehr aktiv sein, dann müssen sie nicht mehr irgendwas erfüllen. Und dann sind sie irgendwie so entspannter und lockerer und erzählen noch mal so einen mecklenburgischen Schlag. So, aus der Jugend. Und das sind irgendwie, da kommen nochmal irgendwie so total gute Erzählungen zustande. Deswegen würde ich das Diktiergerät am liebsten, also lasse ich immer so lange laufen wie möglich. Also wirklich wie möglich, möglich, möglich. Und schalte es irgendwann so nebenbei aus. Aber würde es am liebsten in die Tasche stecken, bis ich ins Auto einsteige.
Ja.
Und anders.
Okay, also so lange laufen wie möglich. Und wenn es... wenn es schon aus ist und noch sowas kam,
dann, was machst du dann? Genau, dann gibt es doch, das habt ihr bestimmt auch, genau, dieses Postscript.
Mhm.
Da schreibe ich mir auch, das ist auch immer der erste Punkt, den ich ausfülle. Eine Frage ist doch, was ist danach geschehen?
Ah, ja.
Oder so. Mhm. Und da schreibe ich sofort die Themen auf, die wir besprochen haben. Und versuche auch echt in Wortlaut, also genau wie sie das gesagt haben, mir aufzuschreiben. Bevor ich alles andere ausfülle, eigentlich mache ich genau das. Und auch, der Mund gewachsen ist. Also das ist überhaupt nicht formal, das sind auch Schmierereien, diese Postscripts, aber ich schreibe das halt total schnell, grammatikalisch falsch, alles voller Rechtschreibfehler. Hauptsache, ich schreibe das auf, irgendwie, was mir jetzt noch dazu einfällt.
Mhm.
Wie ergiebig das tatsächlich ist, weiß ich nicht, da bin ich mir nicht so sicher. Aber irgendwie will ich es immer alles mit erheben.
Ja.
Ja.
Postscript und Notizen danach, genau. Du machst ja nicht nur danach Notizen, sondern auch dabei schon.
Ja.
Und genau, das ist halt auch so eine Sache, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Also ich habe so ein bisschen erzählt, naja, ihr lasst dann sozusagen diese Eingangserzählung, die versucht ihr irgendwie zu generieren und dann lasst ihr die laufen, beziehungsweise versucht so lange wie möglich diesen Erzählfluss aufrechtzuerhalten und zu ermuntern, die Befragten, dass sie weiterreden sollen. Und dann war immer mein Hinweis, naja, und dabei macht ihr euch Notizen, ihr unterbrecht die Befragten nicht, sondern schreibt euch auf, was ihr interessant findet.
Ja.
Genau, da würde mich interessieren, wie machst du das? Wie arbeitest du im Interview mit Notizen? Wie verwendest du die?
Ja. Wenn ich mal so überlege, also ich habe ja immer so ein Forschungstagebuch, das nutze ich auch um für die Interviews, um da Notizen für die Interviews reinzuschreiben. Und bei manchen Interviews steht da nur Datum und Dateiname und bei manchen steht da zwei Seiten vollgeschrieben. Und zwar schreibe ich mir ganz häufig auf, was wir vorhin schon besprochen haben, so bestimmte Phrasen in deren Wortlaut. Also wenn die, ich glaube in der Präsentation hattest du das auch, wenn eine sagt, krankheitsbedingt konnte ich nicht in den Kindergarten gehen. Mhm. Also so sagt man das ja nicht, sondern ich war früher viel krank und deswegen war ich viel zu Hause. Und dann schreibe ich mir genau die Wortlaute auf, häufig auch versuche ich so weiter aktiv zuzuhören, schreibe das so blind halt in, rein und komme dann später, wenn halt so eine Erzählcoda geschehen, also wenn so die Erzählung abgeschlossen ist, nochmal darauf zurück. Und ich sag auch, also ich glaube, es ist utopisch, das Gespräch einfach so versuchen, nahtlos weiterzuführen. Ich sag auch total oft, ich gucke jetzt nochmal, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dann, ach ja, vorhin haben Sie erwähnt, Sie waren nicht häufig im Kindergarten. Warum eigentlich? Was ist da eigentlich passiert? Wie war das? Also, das ist gar nicht, wenn erstmal so ein Erzählfluss entstanden ist, stört das auch gar nicht, habe ich das Gefühl, dass man nebenbei Sachen aufschreibt. Also, genau, man könnte ja davon ausgehen, wenn man die Sachen aufschreibt, dass die Interviewperson denkt, oh, jetzt habe ich irgendwas gesagt. Was habe ich denn eben gesagt? Also, dass die sollen so rauskommen. Aber die sind ja häufig in so einem, wie Fritz Schütze das gesagt hat, in so einem Zugzwang der Erzählung. Also, die sind irgendwie so dabei. Es gibt ja diesen Gestaltschließungs-, Kondensierungs- und Gestaltschließungszwang, Kondensierungszwang und noch irgendein Zwang.
Ja, das habe ich auch mal gelesen.
Tut mir leid, wenn ich dich jetzt in so eine Situation also, wenn die erstmal in dieser Erzählung sind, das erfolgt ja immer wie so eine Dramaturgie, die sind so dabei, das stört gar nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, es stört nicht sehr, wenn man da weiter in diesem aktiven Zuhören bleibt, wenn man da etwas aufschreibt.
Ja.
Ja, und das ist aber also schon eine Kompetenz, gleichzeitig zuzuhören, dabei zu sein und gleichzeitig aber immer wieder im Hinterkopf zu haben, was sagen die da, wo will ich nochmal nachfragen? Das sind ja so fast zwei Ebenen, ne, die man so mitdenkt.
Verpasst du manchmal Wichtiges?
Ja.
Wo du dann denkst, so, oh, da habe ich nicht nachgefragt.
Ja, diese Transkripte sind ja gnadenlos ehrlich und ich ärgere mich schon häufig, dass ich da nicht nachgefragt habe. Ja. Und es gibt ja immer die Möglichkeit, nochmal anzurufen. Ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob ihr das in eurer Datenschutzerklärung auch mit drin habt. Ich habe bei mir mit drin, ob man nochmal eine Nachfolgebefragung machen kann.
Ja.
Da könnte ich die halt nochmal anrufen. Aber häufig sind das auch Sachen, ach, wegen dieser Kleinigkeit rufe ich nicht mehr an und ich habe dann genug Interviews. Das muss ich jetzt nicht nochmal wissen. Es ist auch noch nie vorgekommen, dass ich nochmal angerufen habe.
Ja.
Ja.
Und hattest du schon mal ein Interview, wo du sagtest, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, das ist total schief gelaufen, da hat gar nichts geklappt?
Also ich habe Interviews, nee, das nicht. Also eigentlich kam aus jedem Interview, eigentlich habe ich jedes Interview bisher in irgendeiner Art und Weise genutzt, mehr oder weniger. Also das war dann einfach weniger ergiebig. Aber es gibt Interviews, die ich lange vor mir hergeschoben habe, die ich weglegen musste, weil ich die nicht interpretieren konnte. Weil ich da, also, weil, Also ganz ehrlich, weil mir die Leute unsympathisch waren zum Beispiel. Ja. Mhm. Also so mega unsympathisch. Die haben einfach auch so einen Blödsinn erzählt. So Sachen, die einfach mit meinen Ansprüchen an gutem Leben sowas von überhaupt nicht übereinpassen. Dass ich denke, nee, kann ich nicht machen. Mhm. Und dann rede ich viel mit Kolleginnen und Kollegen und auch mit dir. Wir haben ja auch häufig schon so über Interviews gesprochen drüber und versucht da ein bisschen so zu reflektieren und zu gucken, dass ich damit gut umgehen kann. Und in der Regel nach einiger Zeit kann ich damit dann auch umgehen, denke ich. Mhm. Also denke ich mir. Aber eigentlich habe ich bisher immer alle genutzt.
Ja. Und wenn du die dann doch analysierst, findest du die dann immer noch blöd?
Ja.
Oder ist das was anderes, wenn du dann im Transkript liest?
Nee, ich finde die immer noch blöd. Also ich habe ich war zum Beispiel mal bei Reichsbürgern. Mhm. Die finde ich maximal bescheuert.
Ja. Also,
und da habe ich gedacht, das kann ich nicht machen. Mhm. Also kann ich nicht machen. Weil alles, was die mir sagen, irgendwie, sie haben ein schönes Familienfest gefeiert, würde ich das interpretieren. Die haben da ihre Sonnenwendfeier gemacht und ich hasse das abgrundtief. Aber damit muss man halt umgehen. Also da lerne ich auch immer total viel über mich selbst. Also da merke ich dann, man muss halt diesem, wenn es geht, diesem Gedankenkarussell folgen. Sagen, okay, ja, mache ich das jetzt, weil ich einfach deren Einstellung nicht vertrete? Oder lese ich das jetzt hier tatsächlich? Und ganz häufig bei diesen Interviews, mit diesen Interviews gehe ich auch ganz häufig in so Forschungswerkstätten. Mhm. Also mit diesen Texten, da frage ich schon, da nehme ich mir den Textauszug mit, den ich so kritisch finde oder wo ich merke, okay, hier fahre ich irgendwie einen ganz anderen Film und gehe mit denen zu Kolleginnen und Kollegen und wir interpretieren das gemeinsam und ich hole mir dann auch mal andere Lesarten.
Ja.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich auch ein Versuch, so ein bisschen mehr Objektivität zu erreichen und daraus zu kommen. Du hast am Anfang gesagt, ja, du findest Subjektivität auch ganz wichtig. Gleichzeitig würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mit einem Interviewpartner, auch wenn er Reichsbürger ist, anfangen, im Interview zu diskutieren.
Nee.
Also Subjektivität, insofern verstehe ich das, du legst da deine Persönlichkeit rein und du bist halt du und nicht jetzt irgendein Roboter, der standardisiert durch die Küche des Interviewpartners läuft. Aber genau, also meinst du, deine Objektivität stößt da manchmal an Grenzen?
Bestimmt. Also das ist ja in allen, also ich würde behaupten, in allen qualitativen Untersuchungen stößt Objektivität an ihre Grenzen. Ich wette, wenn du ein Interview interpretierst, kommt da was anderes raus. Vielleicht nicht völlig anderes, aber in Nuancen anderes, als wenn ich das interpretiere.
Mhm.
Und ich finde es ja immer total interessant, beispielsweise bei so Arbeiten, so ein erkenntnisleitendes Interesse mit in die Ergebnisse zu geben. Also wie bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen? Was interessiert mich daran? Wie bin ich selbst involviert? Wie reflexiv bin ich damit umgegangen? Ich glaube, das macht total viel mit den Ergebnissen.
Mhm. Ja. Und wie, also ist das schlimm, dass das dann doch so subjektiv ist und dass Forscher A was anderes rausfindet als Forscher B?
Nee, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde das nicht. Ich finde, solange das irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise schlüssig ist und man grenzt es ja dadurch auch so ein bisschen ein. Ne? Also man kann dann irgendwie halt nur in diesem Rahmen Aussagen treffen. Deswegen finde ich das nicht verwerflich. Also wenn man so, solange man so transparent bleibt.
Mhm.
Und so intersubjektive Nachvollziehbarkeit ist ja halt auch ein Gütekriterium der qualitativen Forschung.
Hm.
Ja.
Wie stellst du die her? Eben dadurch, dass du das publik machst, wo du stehst?
Ja, ganz genau. Ja. Und auch das und auch, dass man halt mit anderen Leuten auch darüber spricht.
Hm.
Also sich noch andere Perspektiven einholt.
Ja.
Ja.
Okay, also Genau, ich hatte gerade, mache gerade ein Quali-Seminar, so eine Einführung in Grounded Theory, und Glaser und Strauss sagen genau das irgendwie auch, also so, dass die Objektivität daher rührt, dass man das auf Daten basiert halt macht.
Mhm.
Und jeder guckt natürlich auf die Daten irgendwie anders, aber du kannst ja nicht irgendwas ausdenken, was nicht in den Daten irgendwie zu finden ist.
Ja.
Und objektiv wird es nicht dadurch, dass 10 Leute die gleiche Analyse haben, sondern dadurch, dass ich eine Analyse habe, die ich an meinen Daten begründe und die ich anderen plausibel machen kann.
Ja.
Die sagen, okay, wenn du mir das jetzt so deutest, da kann ich mitgehen, das verstehe ich.
Ja.
In so eine Richtung. Oder eben auch, dass man im Team arbeitet und unterschiedliche Lesarten auf demselben Text miteinander diskutiert. Spannend. Damit sind wir eigentlich schon, da könnte man noch einen Podcast machen, im nächsten Semester zur Auswertung. Ich will aber noch ein bisschen beim Interview bleiben. Genau, wir haben noch eine Frage von Mette aus dem Forum. Da hatten wir eine schon zu den Notizen, die lese ich jetzt nicht nochmal vor, das haben wir quasi implizit schon mit angesprochen. Aber Mette fragt noch zu Fragetechniken, die dann doch irgendwie das Gespräch, also mehr führen oder lenken. Also außerdem frage ich mich, wie sehr man den oder die Interviewte auf ein bestimmtes Thema lenken darf. Also Nachfragen sicherlich, aber in welchem Verhältnis bestimmen wir die Themen gemeinsam?
Mhm.
Und genau, inwiefern ist die Interviewpartnerin, also die Interviewerin oder der Interviewer nicht doch manipulativ?
Mhm. Ach, das ist auch eine Frage, die in total vielen Artikeln eine Rolle spielt und die total viel diskutiert wird, habe ich das Gefühl, in der qualitativen Forschung. Und das ist auch total Erkenntnisinteresse und auch Interviewart abhängig, glaube ich. Also so biografische Interviews, Fritz Schütze Interviews, wenn ich das richtig gelesen habe, dann wird da nicht nachgefragt. Dann ist es halt auch interessant, welche Themen ausgelassen werden, welche Themen nicht angesprochen werden. Franz Breuer Interviews, der auch biografische Interviews im Fokus hat, unter anderem, der sagt immer nachfragen, immer rein damit und immer, du willst das alles wissen, also musst du das alles nachfragen. Und auch der zum Beispiel, der sagt ja auch nicht, also ich versuche ja in meinen Interviews, das klingt auch sehr manipulativ, mein Thema so ein bisschen außen vor zu lassen. Also ich sage das ganz grob, es geht um Frauen im ländlichen Raum, aber ich sage nicht, es geht um das Bleiben und ich möchte das Bleiben verstehen und welche Einstellungen und Wahrnehmungen verstecken sich hinter dem Bleiben im ländlichen Raum, sondern ich möchte das von denen so beschrieben haben. Deswegen, ihr habt ja schon so ein Leitfragebogen, der bestimmte Themen abhandelt, oder? Deswegen würde ich mich also jetzt im Rahmen eurer Forschung schon daran halten, dass auf jeden Fall genau diese Themen angesprochen werden. Das kommt ein bisschen, also denke ich tatsächlich, wie Mette das, glaube ich, auch angesprochen hat, auf so das Erkenntnisinteresse an. Wie viel dieses Lenken. Ja, also einige Schulen sagen, gar nicht lenken, gucken, was ausgelassen wird, und andere Schulen sagen, ja, auf jeden Fall
nachfragen.
Ja.
Ich glaube, der Kompromiss, den wir so ein bisschen fahren, ist, dass wir eigentlich ähnlich wie in so einem offenen Interview, also wir haben nicht halt einen einzigen Stimulus mit der Einstiegsfrage und dann knüpfen wir alles andere daran an, sondern wir haben mit diesem Leitfaden so eine Handvoll Stimuli. Und das sind immer erzählgenerierende Einstiegsfragen in dem Leitfaden, und danach lassen wir das eigentlich laufen. Und dann, also wir versuchen möglichst offen zu fragen, aber das Thema halt anzuschneiden und zu sagen, dieses Thema ganz wichtig, wir wollen Ihre Meinung dazu wissen oder Ihre Ansicht, erzählen Sie doch mal, wie es Ihnen mit Thema XY im Alltag da ergangen ist. Und dann würde ich sagen, lassen wir die erzählen und folgen wieder dem Fluss der Erzählung, die sich dann daran anspinnt.
Ja.
Und fragen dann nicht noch gezielter bestimmte Aspekte ab oder so Kategorien irgendwie, die wir vorbereitet haben.
Mir fällt gerade auf, wenn ich so darüber nachdenke, dass ich im Laufe der Interviews für die DIS jetzt viel mehr Nachfrage als am Anfang. Also am Anfang waren das ganz offene Interviews, fast ohne Thema, also fast ohne Thema. Und dann zum Beispiel habe ich gemerkt in der Analyse, dass irgendwann das Thema Pendeln eine Rolle spielt. Und was dieses Pendeln bedeutet für Raumkonstruktion. Und dann habe ich dieses Thema dann mit aufgenommen, als exponente Nachfragen dann tatsächlich. Also pendeln Sie eigentlich viel? Was machen Sie da? Und dann kamen so gute Erzählungen wie, oh, das Pendeln bedeutet für mich ein Stück Heimat, weil dann fahre ich immer bei McDonald's vorbei und hole mir einen Kaffee. Und das gehört irgendwie dazu. Und plötzlich hat man so eine Einstellung oder beziehungsweise so Deutung von Pendeln. Pendeln nicht als wird hier negativ wahrgenommen und ländlicher Raum, weil da musst du immer total weit fahren, sondern das ist irgendwie total identitätsstiftend und gehört irgendwie so dazu, dass man halt pendelt. Und da so im Laufe der Arbeit sind so Themen dazugekommen.
Ja, ja. Die du jetzt dann auch gezielt abfragst.
Die ich dann auch gezielt abfrage. Oder was ich auch dann zuerst nicht auf dem Schirm hatte, waren so so eine Frage wie, wie viel DDR steckt eigentlich hier noch im Dorf? Hatte ich vorher, weil ich dachte, das Thema interessiert mich nicht, das will ich nicht bearbeiten. Habe ich aber dann irgendwann gemerkt, doch, das ist total wichtig für die Interviewpartnerin und habe das dann nachher mit aufgenommen.
Ja.
Ja, und fragte auch gezielt konkret nach. Ja, immer versucht, also tatsächlich immer versuchen, so erzählgenerierend nachzufragen. Aber, und da lenke ich die ja auch.
Ja. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Beispiel mit der DDR, weil da finde ich an der Stelle nämlich auch wichtig, dass man da eine Nachfrage stellt, im Sinne von, wenn man sich selbst reflektiert, wir kommen da jetzt als sehr junge Menschen, zum Teil Nachwendegeborene, in so eine Situation rein, zu einer vielleicht älteren Person, die eine sehr intensive DDR-Vergangenheit hat. Und da zu reflektieren, okay, was erzählt die mir als jungen Menschen? Und was erzählt sie mir vielleicht nicht? Dann wären zum Beispiel diese DDR-Erlebnisse was ich nicht erfahre. Nicht, weil das nicht relevant wäre für die Person, sondern weil die Person glaubt, ich habe davon keine Ahnung oder ich habe diese Erfahrung, wir haben nicht den gleichen Erfahrungshorizont und dann lässt sie das aus. Und da komme ich meines Erachtens nach bei solchen Dingen oft nicht drum rum, als nachzufragen, weil mir als Person das sonst nicht erzählt werden soll.
Aber weil es auch so eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist häufig so eine Selbstverständlichkeit in der Biografie, die für bestimmte Personen nicht erwähnenswert ist. Also, als wenn davon ausgegangen wird manchmal, das ist nicht relevant in meinem Lebenslauf, gehört irgendwie halt dazu. Ist irgendwie im Hintergrund so ein grauer Nebel und schwingt mit, aber ist jetzt nicht relevant. Und genau, deswegen lohnt es sich da schon dann nachzufragen und zu lenken.
Okay, Nachfragen und Lenken bringt mich zu dem letzten Punkt, der hier noch offen ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, so karge Interviews. Also wenn ein Gesprächspartner wenig redet, was kann man da machen, wenn das einfach nicht in Gang kommt?
Ja, das hatte ich auch schon manchmal, das ist eher selten, aber hatte ich natürlich auch schon. Und da erzähle ich noch mehr von mir selbst. Also, wir sprechen ja häufig über Themen, die mich genauso betreffen. Und da erzähle ich einfach auch viel von mir selbst und erzähle, also eben habe ich ja schon erwähnt, dass ich dann von meinen Kindern rede oder ich erzähle von meiner Wohnsituation oder wie das bei mir früher in der Schule war. Und auch, dass ich dann erzähle, zum Beispiel, ich hatte in der 10. Klasse eine Stunde Berufsorientierung, und da wurde mir vorgeschlagen, weil ich ein Mädchen bin, einen Bürojob zu machen. Haben sie auch so ähnliche Erfahrungen gemacht? Und also diesen Vorschuss zu leisten, von sich selbst zu erzählen, das ist manchmal, finde ich, eine gute Sache, damit so ein Vertrauen entsteht und so eine Basis auf. Also dann entwickelt sich auch viel mehr so ein Gespräch, also viel mehr so hinher, 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 als wenn der Redeanteil sehr bei der Interviewten bleibt. Das ist dann so und das finde ich dann auch total in Ordnung. Das mache ich. Und ich habe aber auch Interviews, die einfach überhaupt nicht gelaufen sind. Also wo nur ja, nein, vielleicht als Antwort kam. Also wenn überhaupt. Und dann ist es so. Also wieder im Schutz von den Interviewten. Ich führe noch mehr, also ich habe ja mehrere Interviews geführt und auf dieses eine, vielleicht ist da eine gute Biografie und gute Erzählung bei, kommt es mir dann nicht drauf an. Und bevor ich die Leute quäle und mich selbst quäle, bringe ich das irgendwie zu einem guten Abschluss und lasse das dann. Ja. Also dann ist es so. Dann weiß ich nicht, muss ich damit auch umgehen. Ist zwar sehr schade, aber es ist halt auch, glaube ich, echt eine Kompetenz zu erzählen. Das können nicht alle. Und die Frage danach, erzähl doch mal dein Leben, das ist ja maximal komplex.
Ja.
Also, und das hat man ja auch in der Regel noch nie gemacht, es sei denn, man ist vielleicht in einer Gesprächstherapie oder auf irgendeiner anderen Weise erzählt man da häufig drüber. Das ist überhaupt nicht einfach. Und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, wenn man davor so Respekt hat vor kargen Interviews. Oha, was mache ich, wenn die nichts erzählen? Aber, weiß nicht, da muss man irgendwie auch integer bleiben, dann ist das so. Also, schade, aber ja, bevor es irgendwie unangenehm wird, also ich will irgendwie immer, dass die Leute gutes Verhältnis zur Wissenschaft haben. Mhm. Und dann will ich zum Beispiel, dass das so bleibt und nicht als die Forscherinnen und Forscher, die ja jetzt aus dem Elfenbeinturm kommen und mich hier interviewen und ich bin irgendwie nur so ein Produkt so und habe nur zu liefern, sondern muss irgendwie so gleichwertig versuchen, auf Augenhöhe zu sein. Und wenn karge Interviews, manchmal sind Leute einfach schüchtern am Anfang und dann kommt es erst in Erzählungen. Mhm. Und also wie ich vorhin auch schon sagte, häufig auch Erzählungen erst so im Nachhinein, wenn dieses Diktiergerät ausgeschaltet wurde. Aber ja, das ist eine Angst, die ich verstehen kann, aber wenn das so ist, dann finde ich das nicht so dramatisch.
Ja.
Hauptsache, man geht ja irgendwie dann sympathisch aus der oder so aus der Situation raus und ist dann nicht so verärgert oder so, ja, ärgert sich nicht in der Situation, dass es so ist.
Manchmal ist es ja gar nicht in dieser Extremform, dass Leute wenig erzählen, sondern dass man sie mehr bitten muss zu erzählen als andere oder dieses aufmerksame Zuhören dann doch manchmal so unangenehm steigern muss mit so langen Pausen und so und dann ziemlich viel kommt. Was machst du da?
Also das mache ich auch häufig mit den langen unangenehmen Pausen. Und wenn es unangenehm wird, zähle ich nochmal bis 5. Mhm. Also wenn ich merke, jetzt wird's schlimm, dann konzentriere ich mich nochmal.
Du zählst?
Ja, also schon so, wenn ich merke, oh nein, Stille. Mhm. Aber jetzt nur bis 5 und dann reagiere ich. Ja, so und genau, längere Pausen aushalten und irgendwie so zugewandt sein. Ja.
Hm. Okay.
Also wahres, also wirklich wahres Interesse zeigen, ne? Wirklich, also wirklich das Gefühl vermitteln, du bist hier Expertin deiner selbst, und du kannst mir hier was erzählen. Ich erzähle dir nichts. Du bist hier in der Situation diejenige Person, die mir weiterhilft. Und ich habe auch häufig das Gefühl, also oder die Erfahrung gemacht, dass die Leute gerne helfen. Also auch zum Beispiel bei dieser Anfangssituation, wir hatten ja vorhin die Frage, was ist so, wenn das in diese Smalltalk-Phase am Anfang, ganz häufig, das klingt jetzt auch total manipulativ, aber frage ich sie nochmal, ob sie mir irgendwas helfen können. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie mir Kaffee geben und Milch, dann frage ich trotzdem nach, haben Sie vielleicht noch ein bisschen Zucker für mich? Und dann freuen sich die Leute, dass sie mir helfen können, also dass sie irgendwas machen können. Und und dies so aufrechterhalten, das finde ich irgendwie ganz wichtig.
Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sie oft das Gefühl haben, auch mir einen Gefallen zu tun,
wenn
sie das Interview führen und jetzt nicht die Absicht haben, jetzt irgendwie schlecht, irgendwas falsch zu machen oder mich, also die sind mir nicht boshaft gegenüber, sondern eher sehr wohlwollend und wollen alles richtig machen. Manchmal sagen sie auch genau deswegen wenig, Weil sie denken, naja, ich kann den jetzt hier nicht ewig voll labern, der Mann hat keine Zeit, der kommt von der Universität.
Ja.
Ich muss hier präzise Antworten geben.
Ja, ja.
Genau. Ja. Übrigens, für den Podcast, das ist ja das Gute, man kann immer zurückspulen. Ich habe gerade einen kleinen Interviewfehler gemacht, in dem ich Melanie bei der Erzählung über diese Pausen unterbrochen habe. Also Melanie redet gleich, wenn man zurückspult, ziemlich lange über was man noch alles machen kann in so kargen Phasen. Und irgendwann hatte ich eigentlich das Gespräch schon beendet. Ich bin damit okay da reingegrätscht. Und dann nahm sich Melanie das Wort wieder. Wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte ich die nächste Frage gestellt und die gesamte Erzählung, die danach noch folgte, wäre verloren gewesen. Das war quasi im Reden über Pausen der Beweis dafür, dass Pausen wirklich gut sind. Trotzdem grätsche ich da jetzt nochmal rein und gehe sozusagen moderierend hier rein zum Abschluss nochmal mit einer neuen Frage. Was war dein schönstes Interviewerlebnis? Was macht ein gelungenes Interview für dich aus?
Also ich habe viel mehr sehr schöne, sehr gute Interviews geführt als Interviews, aus denen ich mit einem schlechten Gefühl gegangen bin. Und häufig finde ich es gut, wenn es irgendwie auch lustig ist. Also wenn so ein Gespräch lustig ist und wir mit einem guten Gefühl, mit einer guten Beziehung zueinander auch enden. Also ein gutes Gespräch, wenn ich das Gefühl habe, dass genau das nicht passiert, nämlich was wir eben besprochen haben, dass genau nicht das passiert, dass sie denken, dass sie irgendwas ich von der Uni komme und sie mir irgendwas erzählen müssen, sondern dass ich das Gefühl habe, da ist so eine Gleichwertigkeit entstanden.
Mhm.
Und das ist das ist es eigentlich. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe sie jetzt manipuliert oder noch krasser gesprochen, ich habe sie jetzt ausgenutzt für meine Arbeit, sondern das ist völlig freiwillig geschehen und die haben sogar Freude daran gehabt, mal ihre Biografie zu reflektieren. Weil häufig sagen auch Interviewpartner, daran kann ich mich jetzt erinnern. Ja, das war doch der blaue Trabi, den meine Eltern, Und dann kommt es zu so gute Situationen im Interview. Und das sind dann immer sehr gut geführte Interviews. Und weil ich ja mit Frauen im ländlichen Raum viel zu tun habe, kriege ich häufig Honig, Eier, Kartoffeln, Äpfel. Das sind gute Interviews dann.
Ja.
Ich habe total Freude daran, so ein Interview zu führen, weil eigentlich die Leute da Interesse daran haben und denen das auch Spaß bereitet. Mal so über ihr Leben zu reflektieren. Ja.
Ja, vielen Dank. Damit
gerne, André.
Sind wir durch mit unseren Fragen. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt. Ich fand es sehr spannend und ich hoffe, die Studis finden das auch.
Gut.
Genauso. Mach's gut. Bis
Tschüss,
bald.
Bis bald.